Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Hallo, heute sprechen wir mit Alexandra Decker. Sie ist Mitglied des Vorstands beim Baustoffhersteller Cemex Deutschland. Sie ist seit 2017 dort beschäftigt und verantwortet den Bereich Corporate Affairs in Deutschland und koordinativ Central Europe. Dort ist sie insbesondere für die strategische Entwicklung von Stakeholder-Beziehungen in Bezug auf die relevanten politischen und sozioökonomischen Themen zuständig. Also ein durchaus spannendes Portfolio bei einem Unternehmen, das sich im Kern einer Transformation befindet, die, glaube ich, die Gesamtwirtschaft betrifft, aber für natürlich diesen Bereich vor einer sehr großen Herausforderung auch stellt. Frau Decker, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Sie sind ja, jetzt habe ich Ihren Titel vorgelesen. Das ist natürlich jetzt für manche ein Begriff, für andere vielleicht nicht. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, was so Ihren Alltag prägt. Also was ist denn so Ihr Daily Doing, damit die Leute so ein bisschen Bezug dazu kriegen, was so ihre Jobbeschreibung auch hinter sich verbirgt?
Ja, also hinter dem Titel verbirgt sich, eigentlich kann man sagen, Lobbyarbeit. Also ich mache Lobbyarbeit für unsere Transformationsvorhaben, für unser Unternehmen, aber eben auch für unsere Produkte. Das ist zum Beispiel Beton oder eben Zement.
Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf die Suche, unser Thema ein wenig einzugrenzen. Wir reden nämlich heute mit Ihnen über Carbon Capture Storage. Und jetzt würde uns natürlich interessieren, was macht denn Ihr Unternehmen, dass Sie gerade bei diesem Themenfeld aktiv sind?
Also die Cemex ist ja, wie Sie am eingangs gesagt haben, ein Baustoffhersteller. Das heißt, wir produzieren Zement, wir brennen Kalkstein zu Zement und auch in der weiteren Wertschöpfungskette, also auch Beton und mineralische Rohstoffe. Die Produktion von Zement ist sehr CO2-intensiv. Das heißt, bei dem Verbrennen von Kalkstein entsteht sehr viel CO2. Und insofern müssen wir dann natürlich, um langfristig auch den Klimazielen zu entsprechen, eine Lösung finden, wie wir langfristig CO2-neutral produzieren können.
Das ist natürlich, scheint ja ein doch bedeutender Kernbestandteil auch einer Dekarbonisierungsstrategie zu sein. Es ist ja aber auch eine Technologie, die ja jetzt vielleicht nicht jedem so im Detail bekannt ist. Deshalb, vielleicht fangen wir mal nochmal mit dem Schritt an, dass Sie uns nochmal beschreiben, was genau man denn in Ihrem Kontext unter Carbon Capture Storage auch versteht und wie das Verfahren auch funktioniert.
Genau, also ich hatte ja gesagt, um Zement herzustellen, müssen wir Kalkstein brennen. Kalkstein ist CaCO3, also Calciumcarbonat, und wir wollen am Ende Calciumoxid haben. Und Calciumoxid ist genau dieses reaktive Material. Und ja, für die in Chemieunterricht aufgepasst haben, wenn ich CaCO3, ein CO2-Molekül abtrenne, dann habe ich Calciumoxid. Und das sind die sogenannten Prozessemissionen, die bei unserer Produktion entstehen, hinzukommen, nicht nur diese Prozessemissionen, sondern wir brennen den Kalkstein bei 1450 Grad in einem großen Ofen und müssen den natürlich auch entsprechend heizen. Und das sind dann die Brennstoffemissionen, und ja, die kommen dann nochmal auf die Prozessemissionen drauf. Das heißt, pro Tonne Zement hat man, bevor man wirklich auch mit den Dekarbonisierungsmaßnahmen begonnen hat, also ich sage jetzt mal in den 90er Jahren, konnte man schon sagen, dass eine Tonne Zement circa eine Tonne CO2 erzeugt hat. Und in der Summe, bei dem Bauhunger, den ja unsere Gesellschaft hat, global gesehen auch, sind wir für circa 7-8% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich.
Das heißt, wenn man bei Ihnen in dem Bereich tatsächlich was bewegen will, dann bewegt man auch gesamtwirtschaftlich auch einiges in Sachen Dekarbonisierung. Was macht denn jetzt die Technologie genau, dass man sagen kann, okay, das verringert jetzt den Anteil an CO2 pro Tonne Zement? Also wie gehen Sie da konkret vor?
Also einmal haben wir ganz am Anfang noch, versuchen wir natürlich so viel wie möglich CO2 zu vermeiden. Das heißt, wir investieren in Technologien im Bereich der Energieeffizienz, aber eben auch, indem wir versuchen, die Brennstoffe, die wir einsetzen, zu defossilisieren. Also das heißt, dass wir statt Kohle zum Beispiel Biomasse nehmen. Dann haben wir auch natürlich Möglichkeiten im Bereich der Zementrezeptur, also andere Stoffe einzusetzen, um am Ende den Kalkstein, den gebrannten Kalkstein im Zement zu reduzieren. Und dann sind wir irgendwann an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt alle Vermeidungstechnologien ausgereizt und dann haben wir am Ende die CO2-Emissionen, die wir abscheiden müssen. Und da gibt es tatsächlich heutzutage unterschiedliche Ansätze. Wir verfolgen den Ansatz, dass wir den Abgasstrom, der physisch heute aus dem Kamin kommt, abfangen, verflüssigen und dann aus diesem flüssigen Abgasstrom das CO2 auswaschen. Mhm. Und dieses flüssige CO2, was dann ausgewaschen ist, das wollen wir in Züge verbringen und an die Küste transportieren. Und von dort dann auf Schiffe, wird das CO2 auf Schiffe umgeladen, um dann langfristig geologisch gespeichert zu werden unter der Nordsee.
Das beschreibt jetzt den Prozess sehr schön. Sie haben jetzt auch schon den Endschritt beschrieben mit der Speicherung dann tatsächlich in entsprechend geeigneten Offshore dann speichern. Das habe ich jetzt so verstanden. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Das ist das, was man als CCU bezeichnet, also Carbon Capture and Utilization. Gibt es da bei Ihnen auch entsprechende Anwendungsfälle?
Also wir haben tatsächlich mit der Idee angefangen, CCU. Also wir sind an den Punkt gekommen zu sagen, Mensch, das CO2, was im Moment bei uns eben aus dem Kamin kommt, das ist ja eigentlich ein wertvoller Stoff. Es ist ein Wertstoff und eigentlich kann man den eben auch in Prozessen einsetzen, zum Beispiel zur Produktion von Kohlenwasserstoffen. Jetzt ist es aber so, dass in den meisten Fällen, also bei der Produktion zum Beispiel von Flugkraftstoffen oder auch Kraftstoffen für die Schifffahrt oder gar auch für den Verkehr auf der Straße, dass diese Kohlenwasserstoffe, die wir dafür nutzen, dann am Ende wieder emittiert werden. Sie werden ja wieder verbrannt. Das heißt also, hat dann der Gesetzgeber gesagt, in dem Fall die EU, nee, das passt nicht. Also das ist zwar eine schöne Sache, aber es kann nicht angerechnet werden in unserem Produkt. Insofern sind natürlich dann diese Bereiche, jetzt diese kurzfristige Speicherung weggefallen. Es gibt natürlich trotzdem die Möglichkeit, das abgeschiedene CO2 dann langfristig zu speichern. Da sagt der Gesetzgeber heute hunderte von Jahren. Das wird jetzt natürlich schwierig, weil es gibt eigentlich im Moment kein Produkt oder wenig Produkte, wo man wirklich auch davon ausgehen kann, dass das hunderte von Jahren gespeichert ist. Zum Beispiel Kunststoff funktioniert nicht, weil die Lebenszeit zum Beispiel eines Bürostuhles ist ja nur im Durchschnitt 30 Jahre oder vielleicht sogar weniger. Dann würde dieser Bürostuhl in die Verbrennung gehen und dann würde dieses CO2 wieder emittiert werden. Es gibt tatsächlich Ansätze, zum Beispiel in Baustoffen wieder, also zum Beispiel im Beton zu speichern. Das sind aber Technologien, damit können wir nicht diese Mengen erzeugen. Und insofern konzentrieren wir uns als Resultat dann darauf, dass wir das CO2 langfristig geologisch speichern und damit haben wir eben die Anrechnung in unserem Produkt.
Also sehr spannend. Das heißt, Sie haben sich da auch schon Gedanken gemacht, sind da sehr konkret reingegangen und Sie haben aber sich jetzt dann doch entschieden, sich stärker auf die Storage-Option zu fokussieren. Wir haben ja jetzt auch so ein bisschen auf dieses Gesamtbild geschaut und wenn man sich das so anhört, dann sieht man ja, das ist bei Ihnen ein Bestandteil einer Dekarbonisierungsstrategie, die mehrere Elemente hat. Wenn wir jetzt diesen Bestandteil mal anschauen, und in seiner, sag ich mal, seinem Potenzial auch nochmal betrachten. Wo sehen Sie denn da auch Risiken oder vielleicht auch noch offene Fragen, wo wo jetzt auch insbesondere vielleicht Sicherheit, die Kosten, aber auch mögliche Umweltfolgen ins Spiel kommen. Was sind so, also wir haben jetzt so die positiven Dinge mal angefangen anzureißen. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die andere Seite. Was sind da Ihre Erfahrungswerte?
Also zum einen müssen wir natürlich eine regulatorische Grundlage haben. Das heißt, wir brauchen ein Gesetz, ein Kohlenstoffspeicherungsgesetz. Wir brauchen auch die regulatorische Grundlage, CO2 exportieren zu können. Da arbeitet im Moment die Bundesregierung daran. Und dann im nächsten Schritt muss das natürlich irgendwie wirtschaftlich abbildbar sein für uns als Unternehmen. Das heißt, am Ende, wenn ich jetzt die Abscheidung nehme, den Transport und die langfristige Speicherung, haben wir am Ende ein Preisschild an dieser Vermeidung. Also das heißt, pro Tonne CO2 kostet das dann Faktor X, den wir heute so im Detail noch gar nicht bestimmen können. Mhm. Und das müssen wir dann wieder auf das Produkt natürlich aufrechnen. Das heißt, das Produkt wird am Ende teurer. Dann müssen wir auch noch gucken, können wir mit diesem teureren Produkt langfristig auch auf dem Markt bestehen. Das sind diese wirtschaftlichen Hürden, die wir im Moment sehen. Rein technisch, die Abscheidung, das wird ja heute schon gemacht. Das ist ja es ist eigentlich keine technische Herausforderung. Ich meine, jede Großanlage ist eine technische Herausforderung. Was wirklich schwierig ist, heute abzusehen, wie der Transport von CO2 an Land funktioniert, werden die entsprechenden CO2-Hubs an der Küste da sein und wird genug Speicherkapazität für alle Emittenten, die diesen Weg gehen wollen, eben auch da sein.
Also sehr spannend. Sie haben eigentlich gesagt, naja, technisch ist es eine gut erprobte Technologie, beziehungsweise man kennt da eigentlich ganz gut die Notwendigkeiten, was es bedarf. Und gleichzeitig fehlt es im regulatorischen Bereich, beziehungsweise an der Wettbewerbsfähigkeit im Kostenumfeld. Gucken wir mal tatsächlich mal so ein bisschen über den deutschen Tellerrand mal hinaus. Wie sieht es denn im internationalen Vergleich aus? Ist Deutschland da eher Vorreiter oder eher Nachzügler bei dem Thema oder wie erleben Sie das?
Also wir sind da auf jeden Fall eher Nachzügler. Das heißt, es haben schon einige europäische Länder, sind sehr weit. Ganz voran natürlich die skandinavischen Länder, Dänemark, Norwegen, die machen das ja auch schon selber sehr lange. Und vor allen Dingen, die haben erkannt, dass das ganze Thema auch ein Business Case für sie als Länder sind. Niederlande ist da auch schon sehr weit. Und wir in Deutschland, wir tun uns doch eher schwer. Das hat auch was damit zu tun, dass es lange Zeit die CCS sehr verpönt war. Während der Ampelregierung hat man erkannt, da hat sich vor allen Dingen auch die Grüne Partei sehr geöffnet und da während der Ampelregierung ist das Thema sehr weit nach vorne gekommen und ja, dann kam es zum Bruch der Ampel. Dann ist wieder viel Zeit verloren gegangen, bis man das Thema wieder aufgegriffen hat. Wir sind aber jetzt im Moment wieder auf einem sehr guten Weg. Das heißt, das Kabinett hat das KSPG bereits verabschiedet und das kommt jetzt ja hoffentlich sehr, sehr bald dann auch in den parlamentarischen Prozess.
Und was sind jetzt die konkreten Anreize oder Rahmenbedingungen, die Sie brauchen, damit Sie da jetzt den nächsten Sprung oder den nächsten Schub machen können? Also ist das schon abgedeckt jetzt durch die Gesetzgebung oder brauchen Sie da noch was anderes? Wie zufrieden sind Sie mit dem, was da ist oder braucht es da noch mehr?
Also so wie das KSPG heute im Entwurf vorliegt, sind wir schon sehr zufrieden. Es gibt doch einige Punkte, die sind noch dazugekommen und für uns ist es jetzt einfach wichtig, dass das Gesetz, ich will jetzt nicht sagen geräuschlos durchgeht, aber doch ohne größere Diskussionen auch verabschiedet wird, weil wir es einfach dringend brauchen, weil dann wirklich auch mit dem Infrastrukturbau begonnen werden kann. Wir brauchen Pipelines, weil langfristig kann nicht das gesamte CO2, was abgeschieden werden soll und transportiert werden soll, über die Bahn transportiert werden. Das heißt, wir müssen schnell jetzt auch in den Bau von CO2-Pipelines kommen. Und ein wichtiger Aspekt im KSPG ist eben auch die Möglichkeit, dass Bundesländer das Thema Onshore weiterbringen können. Also die sogenannte Opt-in-Regelung. Und da müssen wir dann sehen, ob Bundesländer sich da eben auch an dieses Thema ranwagen.
Welche Rolle sehen Sie da für Ihr Unternehmen? Also sind Sie da insbesondere auf der Seite dann derer, die diese Infrastruktur nutzen, oder wollen Sie die auch mitentwickeln? Wie ist da Ihr Blick drauf?
Also wir gehören ja mit unserem Projekt, mit unserem CCS-Projekt Collect, gehören wir zu diesen sogenannten Frontrunnern. Also wir sind zusammen mit weiteren Projekten eben, dadurch, dass wir auch den EU Innovation Fund gewonnen haben, sind wir auf einem guten Weg, Anfang der 30er Jahre tatsächlich auch das CO2 abscheiden zu können und eben auch transportieren zu können. Und natürlich wollen wir auch Teil oder auch Enabler sein für die CO2-Infrastruktur. Jetzt sind wir in Rüdersdorf. Wir sind zwar das größte Zementwerk in Deutschland. Wir sind im Osten, in Brandenburg, östlich von Berlin. Jetzt sind wir natürlich in keinem sogenannten Industriecluster. Also wo wirklich geballt CO2-Emittenten zusammen sind, wo dann auch der CO2-Pipeline-Bauer dann sagen kann, das ist jetzt ein Industriestandort, da gehen wir gleich mal als erstes hin. Wir gehen heute davon aus, dass die CO2-Pipelines erst in die Industriecluster, sprich Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, gebaut werden und dann tatsächlich eher dann in den Süden gebaut werden als in den Osten. Hat damit zu tun, dass wir hier einfach nicht die Industriedichte haben in Ostdeutschland wie in Westdeutschland. Das heißt, für uns jetzt am Standort Rüdersdorf, ja, wir sind jetzt nicht in der sogenannten Pool Position, was CO2-Infrastruktur betrifft. Wir wollen eben das CO2 per Bahn transportieren.
Okay. Das ist natürlich spannend. Aber trotzdem werden Sie ja wahrscheinlich eine derer sein, die da jetzt schon sehr ausgereifte Pläne haben, während andere vielleicht noch so ein bisschen sich am Randtasten sind. Wie ist denn der Austausch da vielleicht auch in der Branche? Also ist man da so gewillt, sich da auch gegenseitig an den Erfahrungen teilhaben zu lassen, oder kämpft da jeder so ein bisschen für sich alleine?
Nee, eigentlich funktioniert das sehr gut. Also wir sind doch in engen Austausch. Wir haben Anfang des Jahres die Carbon Management Allianz gegründet. Das sind Unternehmen aus der Zementindustrie, Kalkindustrie, aber auch thermische Abfallverwertung, also das klassische Abfallverbrennungswerk. Aber eben auch die gesamte Wertschöpfungskette, also über Infrastrukturbetreiber bis hin zu möglichen CO2-Hub-Betreibern bis hin eben auch zu Speicherbetreibern. Und diese Zusammenarbeit, das hat sich doch als sehr fruchtbar erwiesen. Das heißt, wir gucken wirklich, dass wir dieses Thema gemeinsam voranbringen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt eigentlich, glaube ich, die größte Herausforderung, die der CCS-Hochlauf hat, haben wir so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also wer investiert zuerst oder wer macht die berühmte positive Investmententscheidung zuerst? Das heißt, sagt jetzt der mögliche CO2-Hub, Betreiber, so, ich baue jetzt diesen CO2-Hub. Ich weiß zwar noch nicht so richtig, welcher Emittent eben dann auch diese positive Investmententscheidung treffen wird, aber ich mache jetzt einfach. Wir als Emittent oder eben auch als Unternehmen, die so ein CCS-Projekt vorantreiben, wir sagen natürlich, ja, ihr müsst jetzt erstmal das bauen, die Infrastruktur bauen. Wir warten jetzt erstmal ab mit unserer positiven Investmententscheidung. Und das ist so dieses berühmte Henne-Ei-Problem. Wenn ich eine CO2-Pipeline baue, finanziert sich das natürlich über die Menge von CO2, die da in diese Pipeline eingespielt werden. Und da ist es eben eine große Herausforderung zu sagen, wer ist jetzt der Erste, der diese Entscheidung trifft. Und das ist ja in so einem klassischen Projektablauf. Man beginnt ja erstmal mit dem Engineering und guckt, dass man eben Fördergelder bekommt. Und dann irgendwann hat man eben diese Investmententscheidung zu treffen. In unserem Fall jetzt in Rüdersdorf gibt die EU-Kommission vor, dass wir sie in der zweiten Hälfte 2027 treffen müssen. Dahin müssen wir natürlich so viele Informationen wie möglich haben. Das heißt, was kostet am Ende der Transport von CO2 bis zur Nordseeküste, was kostet das Umlagern und was kostet am Ende die Einspeicherung. Und das sind im Moment tatsächlich noch Variablen, die wir gar nicht so richtig fassen können. Und ja, das ist eine sehr große Herausforderung.
Das heißt, Sie haben dann noch in den nächsten anderthalb Jahren einige Bretter zu bohren. Oder knapp zwei Jahre, muss man sagen, wollen wir nicht einfach küssen. Also wenn wir jetzt ein bisschen drauf geschaut haben, wie natürlich jetzt auch so eine Wertschöpfungskette entsteht, kommen wir nochmal vielleicht auf einen Punkt zurück, den Sie zwischendurch auch schon erwähnt hatten, und zwar das Thema gesellschaftliche Akzeptanz. Sie haben beschrieben, das Thema hat ja eine gewisse Historie und auch gewisse Auf und Abs, glaube ich, schon hinter sich. Ich kann mich zumindest auch an Diskussionen schon mal erinnern, da ist das Ganze sehr kritisch diskutiert worden. Wie erleben Sie das denn heute? Wie gehen Sie denn mit dem Diskurs um? Welche Sorgen begegnen Ihnen da am häufigsten? Und wie gehen Sie damit dann auch um?
Also der große Protest damals in den 2005 herum in Brandenburg war ja, dass die Bevölkerung Angst hatte, dass es nicht zum Kohleausstieg kommt. Und danach kam das Kohleausstiegsgesetz und das ist ja auch verbrieft. Insofern ist dieses Hauptargument, was vor allen Dingen eben auch die Zivilgesellschaft so gegen CCS aufgebracht hat, das existiert nicht mehr. Inzwischen ist das Thema Klimaschutz, Klimawandel gekommen und da ist es eben ist es insgesamt einfach eine andere Voraussetzung. Insofern gehen wir davon aus, dass die Akzeptanz insgesamt höher ist, weil auf der einen Seite brauchen wir diese Baustoffe, brauchen wir die Industrie als Arbeitgeber, brauchen wir die Baustoffe, brauchen wir den Stahl, brauchen wir auch die thermische Abfallverwertung. Wir werden nie 100% recyceln können. Und insofern ist das jetzt natürlich eine andere Voraussetzung, als es früher war. Wir versuchen insgesamt in Deutschland, oder das ist meine persönliche Meinung, dass wir immer noch zu wenig darüber reden, weil wir einfach Angst haben, mit der Bevölkerung zu reden und zu sagen, aus den und den Gründen ist es wichtig, dass wir an dieses Thema herangehen. Wohlstandserhalt, Industrieerhalt, aber eben auch Klimaschutz. Und da könnten wir sicherlich noch viel mehr machen. Da ist zum Beispiel Dänemark ein Vorbild, die da sehr intensiv auch mit der Bevölkerung geredet hat. Da sind sehr viele Bürgerdialoge organisiert worden und man hat wirklich genau erklärt, wie funktioniert das und was ist dann am Ende eben die Konsequenz auch, wenn man es nicht macht.
Ja, super spannend. Ja, die Dänen haben da tatsächlich so ein bisschen gerade so eine Treiberrolle. Also ja, auch im letzten Jahr auf einer ganz spannenden Konferenz zu dem Thema in Dänemark. Ich glaube, da gibt's auch im internationalen Bereich einige Akteure, die da schon noch spannende Erfahrungen gesammelt haben und die auch teilen können. Jetzt gehen wir schon leider ein bisschen auf den Ende unserer Zeitspanne für den Podcast zu. Wir haben am Ende die Möglichkeit, dass Sie uns nochmal eine Zahl nennen, von der Sie sagen, das ist die Hörerinnen und Hörer auch mit nach Hause nehmen sollten, weil die hat eine gewisse Aussagekraft zu dem Thema. Und was wir auch mal noch machen, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sammlung, die dann immer Ende des Jahres auch zustande kommt, ist, dass wir eine Lese- oder Hörempfehlung auch mitgeben. Das heißt, die Hörerinnen und Hörer sich dann im Nachgang entweder mit dem Thema oder auch mit etwas anderem, was wir ihnen mitgeben wollen, nochmal auseinandersetzen können.
Also die Zahl ist 4000 Tonnen CO2 werden bei uns am Standort in Rüdersdorf, dem größten Zementwerk Deutschland zugegebenermaßen, aber in einem Zementwerk pro Tag produziert. Und ich war vor kurzem selber auf einer Veranstaltung und da ging es um Direct Air Capture. Also das ist eben dieses Einfangen von CO2 aus der Atmosphäre. Und da stellte sich dann der Präsenter hin und sagte, wir können mit dieser Technologie pro Jahr 4000 Tonnen CO2 abscheiden und einspeichern. Und das war sozusagen so, wo ich dann im Publikum und saß, ich dachte so, um Himmels Willen, das ist das, was wir pro Tag einspeichern müssen, beziehungsweise abscheiden müssen und dann einspeichern müssen. Und das ist vielleicht das, um auch mal die Dimension klar zu machen, wie wichtig das ist, dass wir an Industriepunktquellen wie der unsrigen auch diese Technologie einsetzen, weil sonst haben wir einfach ein Riesenproblem, unsere Klimaziele hier in Deutschland zu erreichen.
So, die Zahl haben wir jetzt einmal eingetütet. Ich glaube, die ist auf jeden Fall eine, zu der man auch noch schön weiter recherchieren kann. Und jetzt kommt noch der Buchtipp.
Ja, ich habe tatsächlich ein Buch mitgebracht, Belletristik. Ich bin nicht wirklich, also ich lese ja sehr viel in meinem Job und ich bin dann immer froh, wenn ich abends dann nicht noch ein Fachbuch über Klimawandel oder Dekarbonisierung oder Transformation lese. Und ich habe mitgebracht ein Buch von T.C. Boyle. T.C. Boyle ist ein zeitgenössischer amerikanischer Schriftsteller und ein relativ neuer Roman, das ist Blue Skies. Ich glaube, das war sein neuester. Und der beschreibt eine Familie in den Vereinigten Staaten in naher Zukunft, die sich sozusagen in einer Welt zurechtfinden, in der der Klimawandel schon sehr plastisch ist. Also die eine Hälfte lebt in Florida, wo langsam die Häuser im Meer versinken, und die andere Hälfte der Familie lebt in Kalifornien, wo eben Waldbrände, ja, das haben wir jetzt sogar, haben wir ja auch sehr mitbekommen, wo Waldbrände eben zur Tagesordnung gehören. Und diesen Herangehen an dieses Thema, ohne zu dystopisch zu sein, das finde ich sehr beeindruckend. Es hat mich auch sehr beschäftigt, auch nach dem Lesen. Und das ist auch was, wo ich sage, wenn wir es tatsächlich schaffen, CCS umzusetzen, dann habe ich vielleicht auch so ein bisschen meinen kleinen Anteil auch an der Lösung der Probleme gehabt.
Sehr schön. Ja, super spannend. Toller Autor. Auch schon das ein oder andere von gelesen. Das steht gleich auf meiner nächsten Liste, so im nächsten Urlaub. Vielen Dank auch für den Tipp. Und dann würde ich sagen, schließen wir hier an der Stelle. Und wie gesagt, vielleicht hören wir uns sogar noch mal in anderthalb Jahren. Auf jeden Fall vielleicht vorher auch im politischen Berlin. Vielen Dank Ihnen und den Hörerinnen schönen Abend.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.